den Modus, nach den Ferien zu kommen, wieder mehr zu denken, lade ich euch zu einem Gedankenexperiment ein. Wir haben hier eine Billardkugel, die sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Und wenn wir auf den Anfang von dieser Billardkugel schauen wollte, dann wäre das da vielleicht noch relativ einfach. Im Gegensatz vielleicht zum Anfang hier von eurer Gemeinde in Schöneich oder auch deinem eigenen Glaubensleben. Wie es anfängt. Julia und Kevin, wir haben schon ein bisschen was aus eurem Leben gehört. Und trotzdem, ihr seid hier groß geworden und Kevin zumindest schon eine Weile hier aktiv. Aber die Frage, wie hat es alles angefangen, lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Wie kam das, dass Gott heute so einen wesentlichen Einfluss auf mein Leben hat? Auch jetzt vielleicht bei dieser Entscheidung, als Hauptamtlicher zu starten. Wenn wir da nachdenken, dann gibt es manche Grundvoraussetzungen, bedingt durch das Elternhaus, der Ort, an dem er geboren wird. Und mit der Zeit bestimmen all diese Faktoren die Prägung und damit auch die Richtung eines Menschen. Was denkt ihr, wie wird der weitere Verlauf dieser Billardkugel sein? Das ist jetzt keine schwierige Frage nach den Gesetzmäßigkeiten der Physik. Wird die Kugel irgendwie absehbar abprallen und so ihre Runde machen, je nachdem, wie schnell sie unterwegs ist? Jetzt könnte es aber auch sein, dass die Kugel auf ihrem Weg vielleicht durch irgendwas von außen, was gar nicht auf dem Billardtisch ist, vielleicht unerwartet einen Impuls bekommt und dann in ihrer Bewegung ihren Verlauf komplett ändert. Also statt auf der einen Seite rauszukommen, durch das X dargestellt, würde sie dann an einer ganz anderen Stelle sein. Wie es anfängt, wie kommt es, dass ein Mensch anfängt, nach Gott zu suchen oder seinen Weg mit ihm geht? Wie fängt es an, dass ein junger Mensch sagt, okay, ich will hauptamtlich als Jugendpastor arbeiten? Und dann natürlich auch die aktuellste Frage, wie wird euer Dienst, Julia und Kevin, anfangen? Wie wird er sich weiterentwickeln? Was wird daraus entstehen? Auf was wird man vielleicht mal in 10 Jahren dankbar zurückschauen und feststellen, Mensch, damals im September 2025, da hat es angefangen oder zumindest seinen Beitrag dazu gegeben. Ich kann auf diese Frage aktuell nicht alles zufriedenstellend beantworten und trotzdem möchte ich mit euch in Gottes Wort schauen und Prinzipien entdecken, wie es anfängt. Und dazu möchte ich mit euch lesen aus Hebräer 11, Abvers 8. Da geht es in diesem Kapitel um die Glaubenshelden, Hebräer Kapitel 11. Vers 8, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Und jetzt lasse ich einen kleinen Teil aus. Da geht es um Sarah, wie sie doch noch Nachkommen bekommen hat. Und dann heißt es weiter, ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Es bleibt irgendwie ein Stück weit ein Geheimnis, wie Gott bei einem Menschen ins Spiel kommt. Wie dieser Moment des Impulses aussieht, oder vielleicht sind es auch mehrere. Gerhard Mayer, der frühere württembergische Landesbischof, der hat in seiner Autobiografie vorne drauf geschrieben, ursprünglich sollte Gott gar nicht vorkommen. Ich bin gestartet und eigentlich hätte da Gott gar keine Rolle spielen sollen. Und mir gefällt diese Aussage in diesem Sinne, dass sich ja da wesentlich was verändert hat, dass es nicht dabei geblieben ist, dass es anders kam. Und auf einmal bewegt sich ein Leben in eine ganz andere Richtung. Wie es anfängt, diesem Geheimnis wollen wir uns heute Morgen ein Stück weit annähern. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Gott den ersten Schritt geht. Vers 8, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Obwohl in diesem Abschnitt, in dem ganzen Kapitel, der Glaube im Vordergrund steht, wird klar, dass es höchstens eine Antwort auf den Ruf Gottes sein kann. Am Anfang steht immer der Ruf Gottes, sein Reden, beziehungsweise dass sich Gott auf irgendeine Art und Weise bei einem Menschen auf die Matte stellt und an deinem Lebenshaus klingelt. Das ist unumgänglich, das braucht es immer. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ohne Gottes Ruf ist es auf den ersten Blick nachvollziehbar, wenn ein Mensch sagt, ja, Gott soll in meinem Leben nicht vorkommen. Ihr alle seid heute Morgen hier, weil ihr an irgendeiner Stelle in eurem Leben mit dem Rufen, mit dem Werben, mit dem Ziehen Gottes konfrontiert wart. Es gibt da kein festes Muster, das durchgängig ist, kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann auch sein, dass du zwar in den Gottesdienst kommst, schon länger, und auf einmal ist ein Moment, wo du da sitzt, hey, das gilt mir, auf einmal scheint es, wie wenn der Himmel offen ist und dir klar wird, hey, da bin ich gerade gemeint. Und es kann auch bis dahin sein, dass du schon in 1000 Kirchen, in 100 Gottesdiensten warst, mehrmals in der Bibel gelesen hast und hast vielleicht bisher gesagt, hey, so richtig kann ich damit nichts anfangen. Und trotzdem kann es sein, dass Gott dir heute zum ersten Mal zeigt, dass du gemeint bist. Das Wann und das Wie, das kann ganz unterschiedlich sein. Allerdings heißt es in Hiob 33, Vers 13 und 14, da sagt einer von seinen Freunden, warum beschwerst du dich bei ihm, also bei Gott, dass er auf Menschenworte keine Antwort gibt? Und dann sagt er, Gott spricht immer wieder, auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Also er sagt, hey, eigentlich stellt sich nicht die Frage, ob Gott spricht. Gott ruft. Gott ruft nicht nur Einzelne, Gott ruft jeden Menschen. Sogar mehrmals. Die Frage ist eher, ob und wie wir darauf reagieren. Ob wir darauf antworten. So eine neue Stelle ist auch mit einem Umzug verbunden, auch wenn es bei dir, Kevin, wahrscheinlich schon ein bisschen zurückliegt, Julia wahrscheinlich noch ganz frisch. Ich habe das auch mal erlebt, die erste Nacht an einem neuen Ort. Es war vieles noch nicht so eingerichtet, wie es mal sein sollte. Meine Matratze war noch nicht da, die kam erst später. Ich habe dann im Wohnzimmer auf so einem Luftbett geschlafen. Und dann ist passiert, dass mein Wecker mich um 12 Uhr nachts geweckt hat. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich irgendwie auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und irgendwie aktiviert worden. Ich wurde mitten aus dem Schlaf gerissen. Ihr habt das vielleicht schon mal erlebt, wenn man an einem anderen Ort ist, dass man so sich fragt, wo bin ich jetzt eigentlich, was ist hier los? Ich habe gar nichts kapiert und dann klar, aufgrund von der Situation, habe ich mich relativ schnell wieder hingelegt und weitergeschlafen. Und in dem Fall war es ja auch okay, aber es kann sein, dass du eine ähnliche Erfahrung machst, dass du Gottes Ruf hörst, dass dir klar wird, hey, sein Wort gilt mir. Vielleicht auch nur in Bezug auf eine Sache in deinem Leben, dass du merkst, da sagt mir Gott gerade was. Und vielleicht trifft es dich so unerwartet wie mich damals der Wecker nachts um 12. Und dann kann es aber auch sein, dass wir den Ruf Gottes wegklicken, dass wir weitermachen wie bisher. Und es kann auch vielleicht sein, dass es uns geht wie an so einem nächsten Morgen, dass wir fragen, ja, was war das jetzt eigentlich? Habe ich das nur geträumt? War das wirklich so, dass wir das in Frage stellen? Im Rückblick scheint es irgendwie anders. Aber es kann sein, dass Menschen den Ruf Gottes unterdrücken und wegdrücken und sagen, vielleicht war das nur eine Einbildung. Wie es anfängt, heute ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, nochmals innezuhalten und zu überlegen, wie hat es bei dir angefangen? Warum bist du heute hier? Wo hast du schon mal in deinem Leben Gottes Werben erlebt? Und wie bist du da damit umgegangen? Hast du es vielleicht schon mal weggedrückt? Die Anfänge, sie bestehen immer aus mehreren Facetten und Elementen, manchmal gleichzeitig. Und sie sind immer auch Gottes Weg mit einzelnen Menschen, was dann in eine größere Bewegung mündet und auslöst. Ich habe auf eurer Homepage leider nur ganz wenig zu eurer Geschichte gefunden. Aber ich bin überzeugt, dass viel Wertvolles drinsteckt. Leute, die vorangegangen sind, Meilensteine, wegweisende Entscheidungen. Und wenn ihr jetzt gerade auch am Renovieren seid, dann macht ihr Material heraus, das andere eingebaut haben und die Arbeit für viele Jahre ermöglicht hat. Eine weitere Facette von Gottes Rufen ist, dass er zweitens eine Vision für die Zukunft gibt. Es heißt, Vers 8 folgende, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, in Zelten wohnte. Ich habe es euch hervorgehoben, diese Worte oder diese Zeilen, sie sind geprägt von Wörtern wie gehorchen, verlassen, Ungewissheit, ein Fremder werden. Und ich gehe davon aus, dass keiner von euch zumindest intuitiv diese Wörter positiv empfindet. Und es kann auch sein, dass du deswegen dich mit Gott oder mit dem Glauben schwer tust. Und deswegen möchte ich aber ganz bewusst nicht den Fokus legen auf Abrahams Antwort, auf seine Reaktion, sondern ich möchte mit euch darunter denken und der Frage nachgehen, was hat Abraham zu diesem Schritt bewogen? Warum war Abraham gehorsam? Warum hat er seine Heimat verlassen? Warum hat er sich für den Gang ins Ungewisse entschieden? Die Antwort: Weil er den Ruf Gottes als Einladung verstanden hat. Weil Gott in ihm eine Sehnsucht entfacht oder ihn in seiner Sehnsucht angesprochen hat. Gott hat ihm eine Vision, das heißt eine Perspektive, eine Sichtweise für die Zukunft gegeben. Wenn wir allein hier auf dieses Haus, auf dieses Gebäude schauen, dann ist es doch bemerkenswert, wie viel persönlicher Einsatz hier drin steckt. Vermutlich damals, um es zu bauen, weiß es nicht, vielleicht habt ihr auch ein Gebäude übernommen, sicherlich beim Umbauen, beim Renovieren und dann aber auch, um es seither mit Leben zu füllen, die zahlreichen Angebote, Kreise, Veranstaltungen. Und was auf der einen Seite Einsatz bedeutet, das heißt auf der anderen Seite Verzicht. Ich habe nur einen Abend, den ich füllen kann. Und ich muss mich entscheiden, was mache ich mit meiner Zeit? Und warum haben Menschen hier in der Vergangenheit, in der Geschichte des SV Schöneich so entschieden? Weil dieser Gott eine Perspektive, eine Vision für die Zukunft schenkt. Und ich glaube, dass ich jetzt nicht erläutern muss, auch wie unsere Zeiten immer herausfordernder zu werden scheinen. Was aber vielleicht zu schnell übersehen wird, ist, dass dieser Gott, der Abraham gerufen hat, und auch hier Leute aus Schöneich und euch beide, euch drei, euch vier, dass dieser Gott heute noch eine Vision für die Zukunft schenkt, was wir in unserer Zeit so dringend brauchen. Und so heißt es über Abraham in Vers 10, er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Das war die Perspektive, die Gott ihm und ich vermute jetzt mal in einem längeren Prozess gegeben hat. Eine Stadt mit festen Fundamenten. Wie viel würden wir dafür geben? Eine Stadt, deren Fundamente so fest sind, dass es kein Erdbeben erschüttern kann. Mit einer Heizung, die nicht nach 20 Jahren kaputt geht oder wo man sich fragen muss, wie entwickelt sich jetzt der Öl- oder Gaspreis weiter, was macht man? Es ist so viel Unsicherheit, so viel Ungewissheit in unserem Leben. Und jetzt gibt es immer wieder Leute, die im Blick mit Gott so zufrieden mitschwimmen und dann diskutiert man da auch, was mühsam ist, übers Gehorchen und übers Loslassen. Aber lebendiger Glaube ist im Gegensatz dazu von dieser Perspektive für die Zukunft geprägt. Eine Heimat, eine Stadt, die feste Fundamente hat. Und das heißt auch hier ganz klar, er wartete darauf. Das heißt, er hat noch in der Erwartung gelebt. Sein aktueller Zustand war noch nicht so, dass er am Ziel war, dass er das in den Händen hatte. Vers 13, ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Kevin, ich weiß nicht, was du als Heimat bezeichnen würdest, aber da bist du uns ein Vorbild, weil du wahrscheinlich noch deutlicher in der Fremde lebst und uns zeigst, ja, unsere Heimat ist nie ganz hier auf dieser Erde. Wie alles anfing, es hängt damit zusammen, dass ein Mensch erkennt, meine Erdenzeit ist Gastzeit. Es ist ein Trugschluss zu glauben und dann auch so zu leben, dass hier auf der Erde alles immer gut sein wird und ich mich dauerhaft einrichten kann. Ich werde nie ganz satt sein. Antoine de Saint-Exupéry, er ist sehr bekannt, auch dieses Zitat, französischer Autor und Pilot, hat gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und was so einleuchtend klingt und so oft zitiert wird, das ist genau das, was Gott tut. Gottes Ruf zeigt eine Vision für die Zukunft und damit weckt er Sehnsucht oder spricht Menschen in ihrer Sehnsucht an. Gott hat eine Perspektive für diese Welt. Gott hat eine Perspektive für dein Leben. Gott hat eine Perspektive auch für die Lasten und Schwierigkeiten, die dich vielleicht voll herausfordern. Am Anfang steht das Werben und das Einladen und auch das Beschenken Gottes. Und damit ist Sehnsucht der Motor. Das Dritte, was wir sehen, Sehnsucht nach Besserem, weil die Welt nicht genug ist. Vers 15, hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber es war keine Option. Denn sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Gott gibt eine himmlische Perspektive und Heimat. Hier auf dieser Erde werde ich nie ganz heimisch sein. Selbst wenn ein Mensch sagt, jetzt ist alles perfekt, hurra, lasst uns jubeln. Wir dürfen jubeln, aber wir müssen wissen, morgen kann alles ganz anders sein. Es gibt schöne Momente, aber die bleiben nicht. Und die Anfänge, sie sind davon bestimmt, dass Gott den Blick schärft, Sehnsucht weckt und dann das Auswirkungen hat auf die Entscheidung von einzelnen Menschen. Wie es anfängt, im Rahmen meiner Geburt hat meine Mutter mir ein Album gemacht und hat dokumentiert, wie es angefangen hat. Bilder, Karten, die ich zur Geburt bekommen habe, meine ersten Wörter, aber auch Zeitungsartikel aus dieser Zeit. Und einen habe ich euch mitgebracht, habe überlegt, ob ich ihn weglassen soll, weil es so klein ist und man nicht lesen kann, aber ihr könnt es ja nachschauen, ist wirklich aus 1988. Thema steigende Benzinpreise. Also jetzt, knapp 40 Jahre später, gleiches Thema irgendwie, nur andere Zahlen. Ein Liter Benzin hat damals eine D-Mark gekostet. Wer nicht mehr weiß, wie viel Wert eine D-Mark hatte, umgerechnet circa 50 Cent. Also mit einer D-Mark hätte ich damals einen Liter Benzin bekommen. 35 oder 40 Jahre später nur noch ein Drittel oder ein Viertel Liter. Es ist eine Frage nach dem Wert, beziehungsweise auch nach dem höheren Wert. Und Fakt ist, dass der Wert von materiellen Dingen nicht stabil ist. Er ändert sich, und in Offenbarung 18, Vers 11 und 12, da wird uns gezeigt, was eines Tages geschehen wird. Da lesen wir nämlich, und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen. Warum? Weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und feines Leinen. Kein Wert mehr, will keiner mehr. Ich möchte euch nochmal zu einem Gedankenexperiment einladen. Ich hoffe, ich kann euch das zumuten. Zwei an einem Morgen, aber es ist nichts, wo man um die Ecke denken muss dabei. Angenommen, hier in diesem Raum wäre der Boden voll mit Silber. Hört sich gut an, oder? Und ich sage dir, okay, du hast eine Minute Zeit. Du darfst eine Minute lang einsammeln. Was du einsammelst, gehört dir. Was würdest du machen? Du würdest wahrscheinlich so schnell wie bisher noch nie in deinem Leben rennen, einsammeln, so viel du tragen kannst, die Minute voll ausnutzen. Soweit klar. Oder würdest du Silber liegen lassen? Nein, außer die Minute ist vorbei, du kannst nichts mehr tragen, aber du würdest nichts liegen lassen. Zweite Überlegung. Der Boden ist voll mit Silber und Gold. Ich sage zu dir, alles, was du in einer Minute einsammelst, gehört dir. Was würdest du machen? Ich bin überzeugt, dein Fokus wäre auf dem Gold. Es könnte sein, dass du Silber gar nicht beachten würdest. Wäre eine tolle Schlagzeile. Schön Eich hat kein Interesse an Silber. Aber wie ist es möglich? Weil es etwas Besseres, etwas Wertvolleres gibt als Silber. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich kenne mich nicht so richtig aus. Ich habe nochmals nachgeschaut. Anscheinend hat ein Gramm Silber den Wert von 1,14 Euro und ein Gramm Gold ungefähr 90 Euro. Also das 90-fache, circa. Kann schwanken. Kannst du dir vorstellen, Gold liegen zu lassen? Nee, auf keinen Fall. Außer eben diese eine Minute ist vorbei. Dritte Situation. Am Boden liegen Silber, Gold und roter Diamant. Der ist so selten, dass ich sogar gar kein richtiges Bild gefunden habe. Anscheinend 5 Millionen Euro pro Gramm. Kann auch stark schwanken, egal ob das jetzt eine oder 5 Millionen sind, verglichen mit 90 Euro oder 1 Euro sind die Dimensionen klar. Würdest du das Gold liegen lassen? Auf jeden Fall. Warum? Weil du den Fokus auf das Bessere richtest, das Wertvollere. Ich habe heute Morgen in den Sprüchen gelesen und habe Folgendes gelesen. Nehmt meine Zucht lieber an als Silber und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Vers 18, Reichtum und Ehre ist bei mir, hier spricht die Weisheit, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Und Vers 35, wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann wird Weisheit, dann wird Wahrheit, alles was da damit verbunden ist, auf Jesus bezogen, wo es heißt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da wird es konkreter und es zeigt, es ist nicht so einfach greifbar, weil es nicht so materiell ist. Aber das Bleibende, das höhere Gut finden wir in Gott, finden wir in Jesus. Und auch da sollte unsere Entscheidung sich an der Frage nach dem Wert orientieren und weitergedacht sogar nach dem bleibenden Wert. Vers 16, aber sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel, Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Genau genommen geht es nicht ums Loslassen. Es geht auch nicht ums Gehorchen, sondern um die Sehnsucht nach etwas Besserem, nach etwas Bleibendem. Und es heißt hier, dass die Stadt im Himmel schon gebaut ist. Und deswegen lädt dich Gott auch heute ein, in Jesus auf seinen Ruf zu reagieren, zu antworten, dass du sagst, hey, ich will sogar das Gold liegen lassen, weil Gott mir so einen Reichtum schenkt, der sogar noch den Wert von roten Diamanten übersteigt. Es geht, wie gesagt, nicht nur um materielle Dinge und das macht es schwieriger, aber es ist der Ruf Gottes, der heute an dich geht. Das anfangs vorgelesen, ursprünglich sollte Gott nicht vorkommen. Gerhard Mayer, er hat es im Blick auf sein Leben formuliert und er hat dann in seinem Buch, schreibt er, von einem Gespräch mit seiner Frau, als um die Entscheidung ging, ob er sich für das Bischofsamt zur Verfügung stellt. Eigentlich wollte er nicht. Und dann heißt es hier, wie er schreibt, aber ich habe mein Leben lang gekämpft, meistens allein, sagte ich. Jetzt habe ich genug. Ich will endlich einmal in Ruhe griechisch essen. Bischof ist wichtiger als griechisch essen, lautete ihre Antwort mit der verblüffenden Fähigkeit, komplizierte Dinge auf den Punkt zu bringen. Oder bist du kein Christ? Harte Worte. Damit war die Entscheidung gefallen, schreibt er. Wie es anfängt, Julia und Kevin, an dem Punkt steht ihr gerade oder vielleicht auch mittendrin. Aber zumindest im Blick auf euren Dienst, ihr habt einen genialen Auftrag und eine wunderbare Botschaft. Und deswegen ermutige ich euch, dass ihr fröhlich und zuversichtlich und mutig vorangeht. Aber ich möchte euch allen, ich möchte dir auch nochmals die Frage stellen. Wo hat vielleicht Gott in der Vergangenheit dir schon was klargemacht, wo es gut ist, es nochmals anzugucken? Oder vielleicht jetzt auch ganz konkret, zu welchem Schritt ruft dich Gott heute? Und vielleicht ist es auch dran, heute zum ersten Mal dich auf diesen Gott einzulassen und Ja zu ihm zu sagen. Dann geh diesen Schritt. Überleg es dir nochmal gut, aber geh ihn da. Dazu möchte ich dir Mut machen. Amen. Lasst uns beten. Guter Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der um uns wirbt, der Interesse hat an unserem Leben und der uns nicht knechten möchte, sondern einlädt. Einlädt, dass das Leben reich wird, reich von Friede, Gerechtigkeit, innerer Fülle, reich von einem wunderbaren Auftrag und reich, weil der Weg mit dir die Gegenwart übersteigt und du uns diese himmlische Heimat bereitest. Vater, ich möchte dich bitten, dass du das ganz tief in unser Herz hineinschreibst, aber auch, dass wir uns erinnern an das, wo du uns schon begegnet bist. Dass wir dankbar werden über das, wo du in unserem Leben dich schon gezeigt hast und dass wir da nicht vergesslich werden, sondern wieder neu drüber stolpern, gefestigt werden und dankbar werden. Möchte ich jetzt auch bitten, für das, was nächste Woche ansteht, dass wir da erleben dürfen, wie du mit uns bist und wie wir deine Zeugen sein dürfen. Möchte ich auch bitten für die Kinder- und Jugendarbeit hier in dieser Gemeinde, auch wenn jetzt Julia und Kevin einsteigen oder weitermachen, Herr, dass sie wieder gut nach den Sommerferien starten, dass neue dazukommen und dass du diese Herzen bewahrst, aufblühen lässt und dass dein Same aufgeht. Amen. Lade euch ein, dass wir miteinander auf Gott schauen und singen. Oceans.